Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu der Veranstaltung Literatur und Wissenschaft, die das Literaturhaus Berlin gemeinsam mit Deutschlandfunk Kultur organisiert. Wir wollen über den Roman Die kommenden Jahre von Norbert Strein sprechen und ich freue mich, dass Norbert Strein da ist und hier neben mir sitzt. Herzlich willkommen, Herr Strein.
Danke, ich freue mich.
Das wäre die Seite der Literatur und die der Wissenschaft ist mit Wolfgang Kaschuba, ganz rechts außen, trefflich besetzt, dem Gründungsdirektor des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung. Schön, dass Sie da sind, Herr Kaschuba. Ja, mein Name ist Jörg Plath, ich bin Literaturredakteur von der Deutschlandfunk Kultur und der Roman Die kommenden Jahre von Norbert Strein, den wollen wir Ihnen zunächst in groben Zügen vorstellen. Wir wollen auch darüber sprechen, wie das ist mit dem Bild der Fremden im Roman und natürlich und damit auch zusammenhängend, welches Bild der Deutschen entworfen wird. Ein Deutscher ist allerdings Norbert Strein nicht. Er ist in, glaube ich jedenfalls, Sie sind jedenfalls in Tirol geboren worden.
Ja.
Sie sind noch nicht naturalisiert.
Ich mache keinen Versuch, das zu leugnen. Es gibt auch keinen wirklichen Grund, verschämt oder beschämt deswegen zu sein.
Überhaupt nicht. Nein. Also in Tirol geboren zu sein, ist sicherlich sehr schön. Sie sind also Österreicher.
Aber es gibt ja diesen Bernhardschen Satz, der mir gerade einfällt und den ich auch dummerweise für ein Motto eines meiner Romane verwendet habe. Der lautet, zu welchen Größen hätten wir unsere Talente ist nicht ganz wörtlich entwickeln können, wären wir nicht in Tirol geboren worden und aufgewachsen. Also hat man ein gewisses Manko damit.
Herr Strein ist also in Tirol geboren worden und er hat Mathematik studiert und dort mit einer mathematisch-philosophischen Arbeit über die Logik der Fragen promoviert, was mir bei der Vorbereitung doch einiges Stirnrunzeln verursacht hat. Und er hat gleichzeitig mit einer Erzählung debütiert. Danach sind einige Romane erschienen, die Sie vielleicht kennen, die englischen Jahre, das Handwerk des Tötens, eine Ahnung vom Anfang und dieses Jahr im Frühjahr eben die kommenden Jahre. Und darin erzählt Norbert Strein, einer erzählt nicht von Flüchtlingen, sondern vom Umgang mit den Flüchtlingen, mit der geflüchteten Familie aus Syrien. Und Norbert Strein macht das sehr eigen. Sie erzählen nämlich aus der Perspektive eines Familienvaters, eines deutschen Familienvaters namens Richard, dessen Ehefrau sich für eine vierköpfige Flüchtlingsfamilie namens Fahi aus Syrien engagiert, indem sie das Sommerhaus der Familie den Geflüchteten vermietet. Das liegt idyllisch am See. Das ist nicht nur zur Freude der Tochter Fanny, die um ihre Sommerferien am See fürchtet, und auch nicht zur Freude des Ehemanns, der dem Engagement ziemlich skeptisch gegenübersteht. Zumal als Natascha dann anfängt, seine Ehefrau darüber in Zeitungen zu schreiben und auch im Fernsehen zu sprechen, also Öffentlichkeit herzustellen für das, was sie als Engagierte tut für die Flüchtlingsfamilie. Warum, Norbert Strein, haben Sie sich für diesen Blickwinkel entschieden, für den Blickwinkel aus Richards Perspektive, eines Skeptikers, der ein in Hamburg lebender Österreicher ist, also selbst ein Ausländer und der auch noch damit liebäugelt, ins Ausland zu gehen, und zwar zu einem befreundeten Kollegen nach Kanada oder zu einer begehrten Kollegin vielleicht nach Mexiko?
Ja, da stecken einige Entscheidungen dahinter. Und die Entscheidungen sind aber sekundäre Entscheidungen. Das Primäre war, dass ich eigentlich im Kern eine sehr einfache und sehr kleine Geschichte hatte. Die sehr einfache und sehr kleine Geschichte ist die eines Mannes, der sich in seinen, kann man das sagen, späten mittleren Jahren findet und ratlos ist. Ratlos ist in seinem Leben und Fluchtversuche unternimmt, Ausweichbewegungen unternimmt. Und in dieser Situation ist die Aufnahme der Flüchtlingsfamilie, für die er sich, das muss man sagen, tatsächlich mit seiner Ehefrau entscheidet, eine Katalysatorgeschichte. Dinge, die in seinem Leben schon brüchig sind, werden jetzt deutlicher sichtbar, was in diesem Leben möglicherweise im Argen steht. Und dann habe ich Überlegungen zu machen gehabt, wenn ich eine solche Geschichte erzähle. Wie erzähle ich sie, wenn ich zu dem, was man aus der journalistischen Arbeit weiß, was ein Zeitungsleser wissen kann, noch etwas dazu zu erzählen versuche? Da war für mich sehr schnell klar, dass mir, selbst wenn es nur einen einzigen Ich-Erzähler gibt, dass mir eine Perspektive nicht reicht, sondern dass ich für diesen Roman andere Perspektiven brauchen würde. Einen Blick aus Deutschland nach Deutschland, aber auch einen Blick nach Deutschland von außerhalb. Und das Außerhalb habe ich damit konstruiert, dass ich Richard, den Gletscherforscher, auf einen Kongress in der Nähe von New York schicke. Und dort trifft er auf Glaziologenkollegen, die nicht mit allem einverstanden zu sein scheinen, was sie in der deutschen Politik sehen. Also es gibt einen deutlich weniger moralisierenden Außenblick, wenn man so will. Und zwar von Figuren, die selbst einen Migrationshintergrund mit allen Anführungszeichen gesagt haben, die selbst aus Auswandererfamilien stammen, sodass dieses Thema Auswandern, Migration mehrfach gespiegelt in diesem Roman vorkommt und nicht nur in der syrischen Familie.
Das ist die Reaktion auch schon 2016, spielt der Roman auf, dass wir schaffen das, der Kanzlerin, 2015, als sie die Flüchtlinge aus Ungarn ins Land holte, weil die in Ungarn nicht bleiben konnte. Also die Leute, die im Ausland dann reagieren auf den Glaziologen Richard, auf den Gletscherforscher Richard, sind diejenigen, die dann auch schon sagen, was macht er da eigentlich?
Das ist ein sehr distanzierender Blick, dieser amerikanische Blick. Es gibt sogar eine Figur mit einer einigermaßen problematischen Aussage, dass die Deutschen schon einmal die Welt in die Luft gesprengt haben und jetzt seien sie dabei, einen neuen Versuch zu unternehmen. Man muss diese Meinung nicht teilen, man wird sie auch nicht teilen, aber es gibt diese Figur und es gibt zwei andere Hauptnebenfiguren, die ganz starke, das muss man auch so sagen, antideutsche Ressentiments haben, unter anderem aus ihren Familiengeschichten. Die eine Figur stammt aus einer jugoslawischen Familie, da ist der Vater unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg aus Jugoslawien nach Kanada ausgewandert, aber viele Onkel sind nach Deutschland gegangen. Und die andere Figur, da sind die Großeltern aus Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg, eine jüdische Familie, zuerst nach Argentinien emigriert und dann weiter nach Mexiko. Und die haben einen natürlich, naturgemäß ganz anderen Blick auf die Ereignisse.
Herr Kaschuber, Herr Stein sagt, er musste einen Blick von außen finden, um nicht das zu wiederholen, was in den Zeitungen steht. Ich habe Sie ja gefragt, ob Sie sich vorstellen könnten, teilzunehmen an dem Gespräch und habe Ihnen ein bisschen was von dem Roman erzählt, aber ich habe Ihnen nicht so genau erzählt, dass dieser Roman sozusagen das Thema der Flüchtlinge oder des Umgangs mit Flüchtlingen und Geflüchteten so von einer Außenperspektive erzählt. Und ich weiß nicht, ob Sie sich vielleicht darauf eingelassen haben, weil Sie dachten, es geht sehr viel stärker um Flüchtlinge. Sind Sie enttäuscht worden nach der Lektüre des Romans, den Sie ja vorher nicht kannten?
Ja, ich habe gar nichts erwartet in der Richtung. Sie hatten mir das Buch einfach zu früh geschickt. Ich habe es dann gelesen, dummerweise am Stück, weil es mich hineingezogen hat. Und es hat mich auch deshalb hineingezogen, zum einen, weil ich alle Protagonisten, Protagonistinnen eigentlich nicht völlig sympathisch fand und finde. Also man sieht, dass sozusagen das, was mir sonst so nahe liegt, Fußball, da weiß ich klar, für wen ich bin und gegen wen ich bin. Hier ist es ganz schwierig in der Situation. Und zum Zweiten hat es mich eben hineingezogen. Ich glaube, vor 10 Jahren hätte man gesagt, typischer Roman. Nicht, er mixt Welten, die ja noch gar nicht miteinander in Verbindung stehen. So viele internationale Verwandtschaften, so viele Migrationen, so viele Mobilitäten gibt's doch gar nicht. Das gibt's vielleicht in bestimmten Milieus. Und heute ist es Normalität. Ja, es ist die Normalität im Grunde genommen. Vielleicht nicht immer der älteren Generation, aber der jüngeren Generation. Und was darin verpackt ist, ist ja in einem ganz breiten Kontinuum, bei dem man nicht eine klare Linie in der Mitte ziehen kann, Mobilitätsursachen unterschiedlichster Art von frei gewählter. Ja, also wenn der Glaziologe eben sagen kann, ich kann mir das überlegen, ob ich nach Kanada gehe oder nach USA gehe. Während der syrische Familienvater sich das nicht überlegen kann. Nicht? Also wir haben im Grunde genommen alle Abstufungen eben auch von Mobilität auch. Und zum Dritten schließlich hat mich fasziniert, Ihr Held ist ein Glaziologe, der sich also mit verschwindenden Phänomenen beschäftigt, mit zurückgehenden Gletschern. Ich bin Ethnologe und Migrationsforscher, der sich sozusagen mit dem Gegenteil beschäftigt, also mit dem, was kommt, ja, mit den kommenden Menschen eben, mit dem, was ja manche in der Politik auch in Naturbegriffen als Welle oder Lawine beschreiben.
Sagen Sie mir doch bitte mal, warum haben Sie denn Natascha nicht sympathisch gefunden, wenn Sie keine Person sympathisch fanden? Natascha ist die Ehefrau von Richard, die eben sich sehr viel stärker als ihr skeptischer Mann einsetzt für die Flüchtlinge.
Ja, ich finde eben, Norbert Schrein hat das ganz fies angelegt, diese Beziehung, diese Ehe. Ja, die können einem beide ja nicht wirklich sympathisch sein, denn irgendwo in der Mitte steht dieses Gutmenschentum. Ja, das müssen wir uns heute von den Rechten nicht vorhalten lassen. Wenn in einem Land 20 Millionen Menschen sich engagieren für Geflüchtete, hat das nichts mit Gutmenschentum zu tun, sondern mit Zivilgesellschaft. Aber die beiden, die führen ja einen permanenten Kampf im Grunde genommen, immer um bestimmte Haltungen und Rollen und kommen weder mit sich klar, noch mit der Situation klar. Und das ist, glaube ich, schmerzhaft gut geschrieben und beschrieben, wie im Grunde genommen permanente Verwechslungen und Verletzungen stattfinden. Warum gehst du so mit ihnen um? Warum dürfen die das nicht? Warum bietest du ihnen alles an? Und so weiter. Also das sind einfach drei Lebensleute, die intensiv ineinander verwickelt werden. Und nun beginnt eben ein Spiel, bei dem keines der drei aussteigen kann aus diesem Dreierverhältnis. Und das fand ich eben eine Situation, jetzt will ich nicht sagen, die wir alltäglich kennen, aber wir kennen sie alltäglich.
Ja. Was mich interessiert hat, Sie wissen selbst, dass wir mit dem Begriff Gutmensch sehr vorsichtig umgehen sollten, weil er ja in der Regel als Deformation inzwischen gemeint ist, aber das meinen Sie nicht, sondern das Engagement ist ja eigentlich nicht eigentlich, sondern es ist entschieden, positiv zu besetzen.
Ja, ich meine das aber auch leicht diskriminierend.
Ja. Die Diskriminierung kann damit beginnen, und das hat mich beim Erzählen interessiert, nach dem Herbst 2015, ich habe bald danach einmal angefangen zu schreiben, wo verläuft die Linie? Nämlich die Linie, wenn jemand gewillt ist zu helfen, wenn eine Gesellschaft gewillt ist zu helfen und nicht nur gewillt, sondern auch verpflichtet ist zu helfen, ist sie auch zur Begeisterung verpflichtet. Und die Begeisterung macht Richard, macht mein Erzähler nicht mit. Das andere ist ihm in seiner moralisch durchaus fragwürdigen Art schon beizubringen, dass geholfen werden soll. Aber mit der Vorgabe, dass die Erzählung darüber dann immer auch mit einem Spin versehen werden muss, damit kommt er nicht zurecht. Man hatte nach dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise im Grunde fast nur Erzählungen, entweder mit einem extrem rechten Spin oder mit einem linken Spin. Und dazwischen versucht der Roman seinen Weg zu finden.
Es gibt ja eine Unterhaltung zwischen Natascha und Richard, wo es um die Motive geht. Und da wirft er ihr als Künstlerin, sie ist Schriftstellerin, sie schreibt erfolgreiche Bücher und hat deswegen auch den Kontakt zur Öffentlichkeit, also zu Zeitungen und zum Fernsehen. Sie sei diejenige, die als Künstlerin eigentlich ihren eigenen Narzissmus befriedigen wolle, wie ihre Künstlerkolleginnen auch. Man solle einfach Geld geben, sagt Richard, das würde doch vollkommen ausreichen, das würde helfen. Und er plädiert so für so eine distanzierte Form der Hilfe, die ohne persönliche Einwirkung auskommt. Ich glaube, das ist der Unterschied, oder?
Es gibt, glaube ich, es gibt ganz viele dieser Konstellationen, die irritierend sind. Und wir sehen gerade eben bei dieser Handlung, dass Hilfe nicht gleich Hilfe ist und dass wir im Grunde genommen wenig Erfahrung mit Hilfe haben. Sie haben jetzt zitiert im Grunde genommen das Delegieren. Sie kriegen jetzt, wie ich auch, jeden Tag von allen möglichen Organisationen die Bitte um Spenden. Das sind wir gewohnt. Ja, dass wir was abtreten, eine Kleinigkeit, dass wir aber im Grunde zu denen, denen wir helfen wollen, keine direkte Beziehung eingehen. Ja. Hier kommt eine direkte Beziehung und jetzt wird's schwierig. Wie entsteht die? Kann die sozusagen auf Augenhöhe entstehen? Tritt da ein Paternalismus ein nach dem Motto, wir wissen, was gut für dich ist und mit der deutschen Bürokratie, da helfen wir dir? Also ich meine, da sind Hunderttausende von gutwilligen deutschen Männern und Frauen nahe am Suizid vorbeigegangen, wenn sie versucht haben, den Flüchtlingen im Angesicht einer deutschen Bürokratie zu helfen. Ich weiß, wovon ich rede, denn sie hätten auch über uns schreiben können, meine Frau und ich betreuen auch eine Familie. Ja. Aber dann treten eben die Fragen der Beziehung ein und am Ende, würde ich sagen, ist das im Grunde genommen der Punkt, an dem der Roman dann steht, und indem wir heute auch in der Wirklichkeit stehen, wir können nicht mehr genau sagen, ist das jetzt Freundschaft Ist es eine Hilfestellung? Ist es karitative Einstellung? Ist es eine Grundhumanität? Oder inszenieren wir unser, und jetzt sage ich das eben mit dem leicht diskriminierenden Unterton, Gutmenschentum? Ja. Den Aspekt gibt es natürlich auch darin. Der ist nie dominant, aber natürlich gibt es.
Es wird ja tatsächlich ganz schwierig, wenn die Beziehungen, auch persönliche, was ja ein Glück ist, und private Beziehungen werden, sodass Richards Satz, ein sehr kalter Satz natürlich ist, zu sagen, wir spenden einfach, wir geben Geld und alles andere interessiert uns nicht. Das markiert die Figur natürlich schon mit einer geradezu forcierten Kälte. Was ich aber beim Schreiben immer vor Augen hatte, war eine Szene in einer Kinowerbung, die man in Hamburg sehen konnte, vielleicht Anfang 2016, wo eine Agentur angeboten hat, deutschen Familien Flüchtlinge einzuladen zu einem Abendessen, zu privatem Verkehr. Und da sieht man zwei ältere Herrschaften, die naturgemäß für ihr Alter nichts können, und einen sehr jungen Flüchtling. Und auf dem Tisch steht ein Gericht, Lapskaus, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das sieht ekelhaft aus, und der Jugendliche fremdelt. Und als Kinoseher soll man natürlich begreifen, er fremdelt mit der neuen Kultur, mit dem Lapskaus, mit diesem ekelhaft aussehenden Gericht. Aber mir hat sich die Frage gestellt, die polemische Frage, vielleicht fremdelt er, weil ihm plötzlich erschreckend klar wird, er hat sein Land verlassen, wahrscheinlich unter widrigen Umständen, er hat fliehen müssen und jetzt muss er den Rest seines Lebens mit alten Deutschen verbringen. Und das ist so ein bisschen der Geist dieses Romans. Das wollte er auch nicht. Er wollte mit seiner Freundin nach Palmyra fahren und den Sonnenuntergang oder den Sonnenaufgang sehen und nicht mit diesem alten deutschen Bar auf diesen ekelhaften Lapskaus starren.
Sie haben offenbar ja doch auch einige Dinge vorher im Kopf gesammelt. Das tut man ja auch, glaube ich, automatisch, wenn man schreibt. Haben Sie vorher recherchiert, bevor Sie den Roman geschrieben haben? Wie stelle ich Flüchtlinge dar? Wie stelle ich dieses Engagement dar?
Fast gar nicht, weil ich diesmal entschiedener als bei anderen Romanen von der Erzählerstimme ausgegangen bin. Ich habe diesen Mann in seinen mittleren 50ern einfach von seinem Leben erzählen lassen, habe 3, 4 Versuche unternommen, 20 Seiten in die Richtung geschrieben, 20 Seiten in die andere Richtung. Und plötzlich Zutrauen für die Stimme bekommen. Es ist nämlich ein ziemlich problematisches Unterfangen, dieser einen Figur in einem vergleichsweise schmalen Roman so viel aufzulasten. Flüchtlingskrise, Klimakrise. Und das könnte ganz furchtbar schiefgehen, könnte ein Thesenroman werden. Sodass ich eigentlich relativ früh entschieden habe, alle Recherchen, die ich anstellen wollte, nicht anzustellen. Ein Romanschriftsteller versucht ja nicht die ganze Base zu beschreiben, sondern möglichst eine Scherbe. Und wenn er das gut macht, dann kann ein Leser sich die Base vorstellen. Mhm. Die ganze Base zu beschreiben hieße, man wäre in einer Ästhetik eines anderen Jahrhunderts.
Aber wenn ich nachfragen darf noch, haben Sie Thema Recherche noch mal? Haben Sie denn versucht, sich vorzustellen, welche Informationen, welches Wissen Sie brauchen, um diesen syrischen Familienvater ja auch erzählen lassen zu können?
Da bin ich ein Purist, dass ich mich nicht zu sehr in das Kulturelle hinein verirre, weil ich davon ausgehe, dass Menschen Menschen sind und dass es eine Art des Verstehens gibt, die auch schon ein Verstehensrassismus ist, in dem Sinn, dass man dann von der Annahme ausgeht, das seien andere. Die Annahme kann doch nur sein, das sind Menschen und ich versuche sie in einer bestimmten Lage zu beschreiben. Es ist keine schlechte Entscheidung aus gesellschaftlichen, aus politischen, aus ästhetischen Gründen zu sagen, das sind Menschen wie wir, also kann ich mir als Romanschriftsteller vorstellen, wie die in Situationen agieren, wie die in Situationen entscheiden.
Man muss verdichten, man muss, es reicht, wenn Sie Scherben geben und der Leser baut dann schon sein eigenes Bild zusammen, wenn es glaubwürdig genug ist. Gleichwohl kommen Sie ja in der Prosa nicht drum herum, auch doch einige, sagen wir, Äußerlichkeiten zu schildern. Und da wollte ich Herrn Kaschuba fragen, Bassam Fahi, der Familienvater aus Syrien, wird da ganz kurz geschildert. Und mir hat es auch ausgereicht beim Lesen übrigens. Aber ich habe dann hinterher zusammengeschrieben, welche Adjektive es sind. Schmal, mager, ausgemergelt, schwarzhaarig. Er habe einen Raubvogelblick. Das ist nun nicht, sagen wir, glaube ich, die übliche Ikonografie eines Flüchtlings. Oder, Herr Kaschuber?
Der Raubvogelblick hat mir auch zu denken gegeben. Hinter den bin ich auch noch nicht ganz gekommen. Weil der führt mich so ein bisschen in die Richtung, die mich auch immer wieder beschäftigt, die Bilder, ja, die wir uns machen. Und es gibt eben eine Tradition der Bilder, die wir uns von den Fremden machen. Und da gibt es den fremden Blick.
Den Raubvogelblick, das war mir völlig bewusst beim Arbeiten. Und den habe ich mir erlaubt, weil es eine einmalige Setzung ist. Ich glaube, ein Roman hätte ein Problem, wenn es eine ganze Folge von Figuren gäbe. Und die wären immer entschieden in einer bestimmten Art und Weise dargestellt. Für mich sind ganz wichtige Entscheidungen, dass ich auch den Figuren, die auf der, plakativ gesprochen, Opferseite, auf der unterdrückten Seite der Geschichte stehen, zugestehe, dass sie nicht nur positive Eigenschaften zugeschrieben bekommen. Und das halte ich für eine Qualität, weil damit nehme ich sie ernst, damit nehme ich sie in ihrer Würde ernst. Es gibt einen Aufsatz, einen etwas verstaubten Aufsatz von Bertrand Russell, die Tugendhaftigkeit der Unterdrückten. Und das meint den Blick von uns westlichen Intellektuellen, die, weil sie wissen, sie schauen da besser in einer politisch korrekten Weise darauf, einfach immer eine tugendhafte Darstellung haben. Und das ist dann aber gleichzeitig auch eine bevormundende, gönnerhafte Darstellung. Die Verteilung von guten und schlechten Menschen, die Verteilung von guten und schlechten Eigenschaften ist mutmaßlich statistisch exakt gleich, wie wenn wir unsere Bevölkerung nehmen.
Ich habe Ihnen den Raubvogelblick auch nicht übel genommen. Ja. Und zwar deswegen, weil ja alle Figuren, das sagte ja auch Herr Kaschuber zu Anfang, weil die alle durchaus nicht sympathisch, nur sympathisch sind oder vielleicht auch gar nicht sympathisch sind. Also alle
mit Aber das Buch Verdacht ist spannend. Gezeigt. Nicht, dass Sie jetzt einen falschen Eindruck bekommen.
Kriegt man den?
Nein, das, Sie sagen das doch die ganze Zeit schon. Das müssten Sie gar nicht explizieren. Danke.
Na, wenn man hört, da kommt ein Buch und die Figuren sind doch alle nicht ganz sympathisch.
Das ist ein Problem. Die Buchhändlerinnen lieben und wahrscheinlich dann auch ihre Leser lieben natürlich sympathische Figuren, weil man sie mit denen angeblich identifizieren kann. Da habe ich wahrscheinlich einen Defekt, weil ich kann mich mit meinen Figuren identifizieren und verstehe nie, warum das anderen Leuten nicht so geht. Also ich sympathisiere sehr mit der Ratlosigkeit und der Verlorenheit meines Erzählers.
Der Erzähler weiß nicht nur, was da sich alles tut, und der ist einem vielleicht deswegen nicht unmittelbar sympathisch, aber vielleicht so mittelbar, wie das Herr Gestrein meint, weil er ja nicht nur ratlos, manchmal auch unverständlich auf die Welt blickt. In dieser Welt ist es nämlich so, dass in dem Haus am See, wo die syrische Familie hinzieht, sehr bald sich die Ereignisse zuspitzen, und zwar auf eine sehr ungewöhnliche und merkwürdige und dann aber doch auch wieder bekannte Art und Weise. Nämlich, es tauchen Leute auf, die etwa mit dem Boot herangerudert kommen von der gegenüberliegenden Seite und Verbände auf dem Kopf haben. Die sind in der Regel dann Patienten von der Schönheitsklinik gegenüber. Oder sie sind maskiert, genau weiß man es nicht. Auf jeden Fall starren sie unverwandt. Oder sie stehen vor dem Haus und blicken aufs Haus und starren genauso unverwandt, mit oder ohne Maskerade oder Verband oder was immer es sein mag. Und dann verschwinden auch noch die beiden Söhne in einer Nacht von den Flüchtlingen und werden gesucht, werden auch gefunden, werden auch lebend gefunden. Und am Ende gibt es, ich glaube, die Polizei sagt, Schusswaffengebrauch. Vor allen Dingen bekommen wir das Ganze eben geschildert durch einen Erzähler, der so unzuverlässig ist, weil er eben nichts begreift. Und man denkt immer, ja, sieht der das denn nicht? Manchmal kommt er von seiner Frau Natascha auch gesagt, ja, siehst du das denn nicht? Und dann denkt man, ja, ist es denn so oder ist es so? Also hat er recht, mit dieser relativ gelassenen Art und Weise mit den Problemen umzugehen, oder hat er Unrecht? Abgesehen von der Sympathie, die Sie haben für diesen Richard, warum haben Sie das Ganze mit diesem windigen, unzuverlässigen Erzähler, dem man irgendwann auch nicht mehr glaubt, diesem Eismann, der immer als Kind in die Kühlmaschine gesteckt worden ist von seinen Eltern als schwarze Pädagogik, als Erziehungsversuch, der ja nur über Gletscher forscht, der wird von seiner Frau auch Eismann genannt. Warum haben Sie sich auf den zu verlassen und lassen dieses Geschehen so im Unklaren?
Das hat wahrscheinlich überhaupt mit meinem erzählerischen Programm insgesamt zu tun, dass ich einfach nicht genauer in meinen Romanen Bescheid wissen will oder Bescheid wissen sollte, als ich vielleicht in meinem Leben Bescheid weiß. Das ist eine Grundentscheidung für diese Art des Erzählens. Ich habe ein großes Kompliment bekommen in einem Verriss, ich glaube in den Ruhr-Nachrichten. Und der ratlose Besprecher hat geschrieben, unklare Gesamtaussage. Das ist sein Vorwurf. Und das würde ich am liebsten ins Positive gewendet über all meine Bücher stellen. Und kokettiere in dem Buch, das ich gerade schreibe, schon damit, dass ich das Ende so nenne, unklare Gesamtaussage. Aber mein Lektor wird mich wohl zwingen, das zu streichen.
Aber es wäre für mich eine interessante Frage, ob Sie diese Geschichte geschrieben haben und das Ende schon kannten. Weil es ist keine so verschachtelte Geschichte, dass überall schon die Spuren gelegt werden. Also am Ende spielt natürlich diese Pistole eine ganz zentrale Rolle. Wie aber diese Rolle der Pistole zustande kommt, das rekapitulieren Sie ganz schnell, gar nicht vorne, sondern hinten. Also ja. Es ist jetzt nicht so ein Krimi, an dem die Spuren gelegt sind und der geneigte Leser, die geneigte Leserin weiß, ah, die Pistole. Aber so ist es ja gar nicht angelegt. Haben Sie das im Grunde genommen sich dann entwickeln lassen mit Optionen?
Ja, ich wusste,
es hätte ja auch Happy End geben können.
Bei mir nicht.
Aber ohne Skype wäre der doch einfach ja. in Kanada geblieben ja. oder in den USA ja. geblieben und seine Frau hätte eben Pech gehabt.
Ja. Nein, ich wusste eigentlich gar nicht, wohin der Roman führen wird am Ende. Und ich wusste, ich muss irgendein Ende haben. Und dann habe ich mich, um die Ratlosigkeit noch zu erhöhen, in drei Enden geflüchtet. Der Roman hat nämlich drei alternative Enden. Und das letzte Ende mit dem Schusswaffengebrauch ist dann durch zwei Puffer, nicht verharmlost, aber deutlich noch einmal in die Fiktion gerückt. Das war mir auch wichtig, zu zeigen, die Dinge müssen nicht zwingend so kommen, wie sie im letzten Ende kommen. Es gibt immer noch andere Möglichkeiten und diese anderen Möglichkeiten sind vorhererzählt. Es gibt den Dürrenmatschen-Satz, eine Geschichte ist erst zum Ende erzählt, wenn sie zum schlimmstmöglichen Ende erzählt ist. Und das dritte Ende ist gewissermaßen das schlimmstmögliche Ende. Also ist es ein dürrenmatsches Ende.
Und das dritte Kapitel, das dann den Schusswaffengebrauch in die Fiktion drückt, wie Sie gesagt haben, heißt natürlich, was wirklich geschah. Wir haben eine Lesung vorbereitet. Und zwar begegnen sich dort der Gletscher- und Klimaforscher Richard, der mit seiner Familie und der syrischen Familie auf einem Flohmarkt, einem Schulflohmarkt ist. Und er unterhält sich mit Bassam Fahi, dem syrischen Familienvater.
Danke. Der Flohmarkt endete mit dem Auftritt einer lokalen Band. Ich schaute mich im Publikum um und entdeckte die drei Jungen aus dem Wohnhaus in der Nähe des Gewerbegebiets hinter dem Fluss. Direkt neben mir hielt sich Herr Fahi, der sich mir angeschlossen hatte und zusammenzuckte, als der Sänger auf die Bühne sprang und nach einer ins Mikrofon gebrüllten Begrüßung fragte, ob es unter den Anwesenden auch Flüchtlinge gebe. Und sich im nächsten Augenblick korrigierte er meine Geflüchtete. Er war ein stämmiger Kerl mit fettigen, schulterlangen Haaren, schwarzen Lederhosen, einer schwarzen Lederweste über dem nackten Oberkörper und teigigen Oberarmen mit verwaschen wirkenden Tattoos. Und als niemand sich rührte, wiederholte er die Frage auf Englisch. Schließlich gingen doch da und dort Hände hoch und er zeigte auf die ersten drei oder vier Köpfe, fragte, woher sie kämen und kündigte, ohne auf die Antwort zu warten, lautstark an, sein Auftritt sei ihnen gewidmet, während im Hintergrund schon die Gitarren improvisierten. Ich singe oft vor Behinderten, wie überhaupt vor Menschen mit einem Handicap, rief er in die Menge, bevor er richtig loslegte und sich wild gegen den Rhythmus vor und zurück beugte. Deshalb weiß ich, dass man auch mit einem Handicap ein geiles Leben haben kann. Ja, dass ein Leben mit einem Handicap oder einer Behinderung nicht vorbei, sondern genauso geil ist wie ein Leben ohne. Ich wagte nicht, zu Herrn Fahre hinüberzublicken, der nichts sagte. Und wir waren schon draußen am See, als er wissen wollte, was ein geiles Leben sei. Er sprach das Wort mit einem kehligen K aus und ich übersetzte es mit gut, mit glücklich, mit aufregend und interessant, alles daneben. Schließlich zog ich auch noch das englisch-deutsche Wörterbuch zu Rate, das ich unter den Büchern im Wohnzimmer fand, aber er schüttelte nur den Kopf. Der Kerl scheint nicht gerade der Hellste zu sein, sagte er mit unverhohlenem Grinsen und freute sich, dass ich ihm zustimmte. Wenn ich ihn richtig verstehe, sagt er uns, dass wir Menschen sind. Nicht nur Menschen, sagte ich, Menschen genau wie er. Wie schön, dass er uns das zugesteht. Herr Fahre dachte jetzt laut und demonstrativ. Menschen mit einem Handicap. Das ist genau das, was er selbst hat, sagte er dann. Ein riesengroßes Handicap und eine Behinderung im Schädel. Ja, sagte ich, und ein geiles Leben. Ich hatte es ausgesprochen wie er, hart und kehlig, und er lachte wieder ein helles, klares Lachen, das an sich selbst hochzuklettern schien. Er ist nicht der Einzige, sagte er, und seine Miene verhärtete sich. Glauben Sie mir, solche Leute habe ich zur Genüge kennengelernt, seit wir hier sind. Ich kann Ihnen einen hundertprozentigen Test verraten, wie Sie aufdecken, was sich hinter Ihrem Wohlwollen verbirgt. Sie müssen nur ein paar Minuten lang den größten Unsinn reden. Und wenn Sie ihnen dann immer noch zustimmen und Sie für die Klugheit Ihrer Ausführungen loben, wissen Sie, mit wem Sie es zu tun haben. Ich habe eine kleine Anmerkung. Ja? Haben Sie gesehen, diese ganz andere Charakterisierung von Herrn Fahre beim Essen? Er ist der, der die Stäbchen verwendet. Und der Erzähler müht sich an einer störrischen Plastikgabel ab, sodass tatsächlich der Raubvogelblick in diesem Kontext gestattet sein sollte. Also Herr Fahre wird vom Erzähler wesentlich mehr als von Natascha in ihrem Goodwill auf Augenhöhe wahrgenommen.
Ja,
behaupte ich. Sie wollen mir widersprechen, tun Sie es.
Für das Gespräch ist es natürlich sinnvoll zu widersprechen, aber ich habe die Stelle auch deswegen gut gefunden, dass Sie sie lesen, weil es eine Stelle ist, in der er tatsächlich einmal was sagt. Also in der er nicht nur Objekt von Zuschreibungen ist, von Nataschas Fürsorge, von Richards Versuche, ein bisschen Abstand zu gewinnen, sondern er sagt was und er erweist sich als ein, auch mit einem, sagen wir, schlagkräftig und geistesgegenwärtigen Humor gesegnet. Ein geiles Leben.
Aber dabei spielt natürlich eine ganz zentrale Rolle die Dislozierung, würde man sagen. Also die Familie ist zunächst in einem Flüchtlingsheim in der Stadt und dieses Sommerhaus ist auf dem Lande. Die Stadt ist natürlich für Menschen, die geflüchtet sind, ein völlig anderer Bewegungs- und Beziehungsraum als diese isolierte Situation auf dem Lande. Da nimmt dann der Richard, also der Protagonist, sozusagen die nachdenkliche Position ein und sagt, wird das denn gut gehen? Kann das gut gehen? Er redet mit seiner Frau darüber. Natascha wiederum, das muss einfach gut gehen, ja, also sozusagen fühlt sich da in der Pflicht, sieht nur die Wohnsituation, aber nicht so die Lebenssituation. Und in diesem Moment ändert sich natürlich auch, würde man sagen, in der Wirklichkeit vieles und Zentrales, weil in diesem Moment natürlich die Abhängigkeit der geflüchteten Familie von den Gastgebern total wird. Ja. Ja. Und alle Formen der Beziehung, alle Formen der Versorgung laufen jetzt nur noch über den indirekten Weg. Und das ist natürlich jetzt in die Realität transferiert, eine Form der Abhängigkeit, die da hergestellt wird. Ja. Und deswegen sage ich so, dieses Gutmenschenhafte, das haben wir auch in der Wirklichkeit. Ja. Wir haben jetzt ganz viele Situationen, wo nach ein, zwei Jahren Menschen, die sich kümmern, überlegen müssen, ob wenn sie sich weiter kümmern, ob dann nicht die Unselbstständigkeit produziert wird, die man gar nicht haben will, auch die Geflüchteten nicht haben wollen. Ja, das ist so im Grunde genommen so ein ganz zentraler Punkt. Und dann sieht man eben auch, dass für diesen Mann, den Fahre, im Grunde kaum Handlungsspielraum bleibt. Ja. Der Papagei ist einer der wenigen aktiven Handlungsspielräume, die er hat, zunächst spielerisch und am Ende ist es die Pistole.
Und es gibt eine wichtige Stelle, wo es auch einen Ausbruchversuch gibt, auf den Natascha dann sofort hochfahrend reagiert. Nämlich Herr Fahre geht mit seiner Familie zu Bibelstunden. Mhm, ja. Und die überlegen sich zu konvertieren. Es wird offen gehalten, sei es aus einer Art von nachvollziehbarem Schielen darauf, dass dann das Asylverfahren beschleunigt werden könnte, oder auch aus Gläubigkeit. Und für Natascha ist der Gedanke unmöglich. Die Vorstellung, dass die Bewegung in einen von ihr zutiefst verachteten katholischen Glauben stattfinden könnte. Mhm. Sozusagen, Flüchtlinge sind für Sie Flüchtlinge unter Ihrem Blick und Sie sollten nicht versuchen, diesem Blick zu entkommen.
Das ist im Grunde genommen so. Fast jede Perspektive, die jemand aus der Migrationsforschung thematisieren würde in so einem Kontext, kommt in dem Roman vor, nicht? Und man könnte fast sagen, als ob jemand aus der Migrationsforschung so einen Roman geschrieben hätte, im Grunde genommen, was theoretische und konzeptuelle Perspektiven angeht, wie eine Art Schlüsselroman. Wir haben die Situation zwischen den Einheimischen und den Geflüchteten. Wir haben die Situation zwischen Stadt und Land. Wir haben die Situation zwischen Erwartungen und Hoffnungen. Zu den Erwartungen gehört eben, dass Flüchtlinge authentisch bleiben.
Ja.
Und es kommen dann die ganzen Verwicklungen eben zustande, die dann entstehen, wenn eben die Realität anders aussieht sozusagen als die Bilder, die wir uns vorher davon gemacht haben. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Phase, in der wir jetzt im Roman wie auch in der Wirklichkeit in Deutschland stehen. Wir kommen jetzt näher an die Situation heran, in denen sich Entscheidungen herauskristallisieren, wie das weitergehen wird mit einer Gesellschaft, in der Beziehungen komplexer und komplizierter werden.
Ja.
Und in der wir dann sehen, und das zeigt ja auch dieses Verhältnis von Richard und Natascha, also von diesem Ehepaar, dass die Befremdungen nicht zu denen unmittelbar eintreten und am wichtigsten sind, die von weit her kommen, sondern oft in der größten Nähe stattfinden.
Und zu dem, was Sie sagen, was mich sehr freut, gibt es noch eine Spiegelung in eine, wie ich jetzt doch darauf beharren muss, extrem sympathische Figur in diesem Roman hinein, nämlich Idea. Idea ist eine junge Glaziologin in Mexiko mit dem deutschen Hintergrund und stolz, geradezu verbohrt stolz auf ihre Drittweltidentität. Sie neigt dazu, das sagt der Erzähler, in jedem Nachteil einen Vorteil zu sehen, weil sie diese westlichen Vorteile, die wir uns erarbeiten, mit einem müden, manchmal verächtlichen Blick betrachtet. Das ist eine Revolutionärin, also unbedingt eine starke und auch sympathische Figur.
Ich hätte noch eine Frage, Herr Kaschuber, zu den verschiedenen migrationstheoretischen Positionen, die im Roman auftauchen. Ich habe gedacht, eine Position fehlt mir. Es fehlt mir die Position, in der man doch immer sagt, da konstituiert sich am Fremden das Eigene. Also die Syrer sagen uns bitte sehr, wie wir Deutsche eigentlich sind. So eine Abgrenzungsbestimmung.
Aber das machen ja gerade die amerikanischen Figuren. Das machen ja Tim, der kanadische Gletscherforscher, und das macht Idea, die Mexikanerin, die einen sehr bösen Blick auf den deutschen, wie sie sagen würde, Moralismus hat. Sie nennt ja Natascha ein blondes Monster der Moral, was eine heftige und eine wilde Setzung ist. Also hat man schon, nicht von der syrischen Familie, aber von diesen anderen Auswanderern, einen Blick zurück in das eigene.
Die ersten Unterhaltungen mit den amerikanischen Freunden sind ja noch in Zeiten eines Wahlkampfs, in denen dann auch eben der Satz steht, wenn da ein bestimmter Politiker in den USA gewählt wird, wird sich alles verändern, im Grunde.
Ja, nicht? Das ist ja ganz aber am Anfang ein wichtiges Thema auch, dass die Teilnehmer an diesem Glaziologenkongress in New York sagen und damit kokettieren, wenn der gewählt wird, der dann gewählt worden ist, gehen wir nach Kanada. Ernst gemeint, halb ernst gemeint. Und der diese Idee am ernstesten nimmt, ist verrückterweise der Erzähler, Richard.
Ja.
Weil der Roman ja auch ein Roman darüber ist, dreimal zu versuchen, nach Kanada zu gehen und nicht anzukommen.
Aber das wäre möglicherweise eine Antwort über die Bande auf Ihre Frage, Herr Plath. Denn Richard sagt da sehr deutlich, wenn ich gehe, dann gehe ich eher aus persönlichen Gründen, weil die Konstellation meines Lebens sich nicht zurechtruckelt oder verruckelt hat oder wie auch immer. Ich gehe nicht aus den bekannten deutschen Gründen, nicht so.
Ja.
Und insgesamt kann man dann sagen, wird natürlich die Situation in Deutschland dargestellt durch die Gegenwart dieser Familie. Da gibt es dann zwar Reibereien mit der Verwaltung, da gibt es zwar Probleme mit der Dorfbevölkerung, aber dies ist die Situation, dass so viele Geflüchtete hier aufgenommen worden sind. Und das ist im Grunde genommen eben auch die Situation, die wir heute haben und die mich manchmal ja auch direkt fast befangen macht. Fluchtpunkt Berlin, das war mal ein Fluchtraum, aus dem nicht genügend Menschen weggekommen sind vor dem Holocaust in anderen Zeiten. Heute ist es in der Tat ein Fluchtpunkt und an meinem Institut, in Anführungszeichen, haben wir jede Woche Anfragen von Menschen, die hierher flüchten, aus wissenschaftlichen Gründen, aus politischen Gründen, aus existenziellen Gründen, weil man in vielen Teilen der Welt keine freie Forschung machen kann, als Forscherin, Forscher nicht frei leben kann, auch nicht als Künstlerin. Und zum Teil eben in der Tat auch flüchten muss, ja, nicht die Wahlmöglichkeit von Richard hat, gehe ich mal nach Kanada, sondern flüchten muss, ja, wer heute in der Türkei unterwegs ist und den falschen Organisationen angehört, ist in Lebensgefahr. Das ist jetzt keine Hymne sozusagen auf Deutschland, aber die kleinen Sottisen, die kommen, kann ich heute ganz gut ertragen. Und laufe biografisch bei mir gesprochen auch mit einem sehr irritierten, positiv irritierten Gefühl manchmal durch die Gegenwart.
Es gibt im Roman ja auch eine fast schon plakative Spiegelung. Am Anfang, nicht ganz am Anfang, aber weiter vorne im Roman, sieht man Richard, den Erzähler, am Grill stehen. Und gegen Ende des Romans dreht sich die Situation um und Herr Fahri lädt seine Gastgeber ein und steht auch am Grill und ist plötzlich halb in dessen Position. Und der Resignierende, beziehungsweise ohnehin mit dem Resignieren und sich aus dem Spiel nehmen Kokettierende, Richard sagt, er könne eigentlich einen Teil seines deutschen Lebens überhaupt übernehmen. So interessant sei das nicht, Steuerzahler zu sein, von den Nachbarn beobachtet zu werden, wenn man sein Auto falsch einparkt. Den Teil des Lebens könne er gerne übernehmen.
Hecken schneiden wurde noch
erwähnt. Hecken schneiden,
wichtig,
ja.
Sehr wichtig. Ich fand die Stelle auch sehr wichtig, weil sich Bassam Fahri darin äußert und weil er sich als ein sehr präzis und knapp und scharf äußernder Mensch auftritt. Und dann gibt es eine Szene, die haben wir auch als Lesung vorbereitet, in der tatsächlich er nicht derjenige ist, der erzählt von seiner Flucht, sondern in der er zusammen mit Natascha einen Text vorträgt, den sie zusammen geschrieben haben.
Ja.
Und zwar einen Text über die Flucht. Wollen Sie ihn kurz lesen?
Dann trat Herr Fahri auf, das ist bei einer Lesung aus diesem gemeinsamen Text. Dann trat Herr Fahri auf und Natascha stellte ihn als ihren Freund Bassam vor. Während er sich in den Sessel neben sie setzte, die Beine übereinander schlug und sie ansah, als wäre er neugierig, was sie über ihn zu erzählen hätte und wüsste es nicht schon. Er trug einen übergroßen schwarzen Anzug, in dem er fast verschwand, dazu ein weißes Hemd. Wenn er seinen Raubvogelblick über die Anwesenden streichen ließ, schwankte er zwischen Wachsamkeit und Ironie. Sollte er wirklich Offizier in der syrischen Armee gewesen sein, konnte es kaum einen surrealeren Ort für ihn geben als diesen spartanischen Raum mit den Bücherregalen und den vor ihm sitzenden, vielleicht 40, vielleicht 50, so gut wie ohne Ausnahme älteren Leuten, die erschrecken müssten, wenn sie erführen, dass zumindest Teile seiner Biografie nicht stimmten, und sich hinter dem freundlichen Ingenieur, der angeblich in Damaskus für eine Baufirma gearbeitet hatte, womöglich ein Oberst verbarg, verantwortlich für Befehle, von denen sie mit Sicherheit nichts wissen wollten. Der vorgetragene Text erzählte in stark abgewandelter Form die Geschichte der Faris und endete damit, dass sie in unserem Haus am See saßen und darüber sprachen, was sie tun sollten. Draußen trieben sich seit Wochen vermummte Jugendliche herum und die Frau sagte, dass es endgültig reiche. Entweder überlegten sie sich, in eine andere Wohnung zu ziehen oder sie wehrten sich endlich. Der Mann fragte, wie sie sich das vorstelle, ob sie die Polizei rufen würde, von der man nicht wisse, auf welcher Seite sie stehe. Und sie erwiderte, sie meine sich wehren, wie man sich immer gewehrt habe. Er solle nicht lange herumreden, sondern sich eine Pistole besorgen und dem Pack eine Lektion erteilen, die es nicht mehr vergaß. Es waren ihre letzten Worte, auf die er mit Schweigen reagierte. Und dann folgte nur mehr eine Beschreibung, wie er aufstand, ans Fenster trat, als wäre sie nicht da und lange in die allmählich über dem See hereinbrechende Dunkelheit starrte. Trotz einzelner ironischer Passagen blieb der Duktus des Ganzen ernst. Und der einzige Witz, der auf einem Karlauer basierte, war auch noch aufdringlich und dumm. Er ging auf Kosten einer lispelnden Beamtin in der Ausländerbehörde, die Herrn Fahri immer mit »Sie als Syrer« ansprach und in Wirklichkeit eher »Sie als Führer« sagte. Die Lacher waren garantiert, aber man dachte besser nicht darüber nach, was alles darin zum Ausdruck kam. Die Faris waren von der Türkei nach Griechenland übergesetzt, aber weil das in diesem Herbst nicht mehr die Hauptfluchtroute war, hatten Natascha und Herr Fari daraus eine Überfahrt von Libyen nach Lampedusa gemacht, ein ungleich gefahrvolleres Unterfangen. Dass das ein Fehler war, wurde mit der ersten Frage aus dem Publikum klar. Eine Frau, die eigentlich die Erzählung gar nicht anzweifelte, erkundigte sich voller Mitgefühl und eher in einem rhetorischen Impuls, ob Herr Fari das alles wirklich erlebt habe. Und als er zuerst Ja sagte und danach Natascha ansah und Nein sagte, wollte sie es genauer wissen. Was ist dann mit den anderen Geschichten, fragte sie. Sind die auch alle erfunden? Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, wenn ich nachfrage, sind Sie überhaupt auf dem Boot gewesen? Herr Fari hob beide Hände, die Handflächen nach oben, aber sie insistierte jetzt und der Schaden war nicht mehr gut zu machen. Sie buchstabierte sich von einer geschilderten Situation zur nächsten und wenn sie zuerst noch vorsichtig war, stieß sie sich immer weniger daran, dass es mehr und mehr klang wie ein Verhör. Sie sprach von den Schleppern, die sich Nacht für Nacht unter den Frauen ihrer Opfer ausgesucht hätten. Sie erwähnte den Jungen, der das Boot mit seinen Eltern nicht mehr erreicht und dann wie ein Rasender angefangen habe, sich die Handgelenke aufzubeißen auf der Suche nach den Adern. Sie rief die junge Mutter auf, die nur einen Rettungsreifen gehabt und nichts für ihre vier Kinder tun habe können, die sich an ihn geklammert hätten und trotzdem alle ertrunken seien, bis auf das Älteste, das die Kraft gehabt habe, sich lange genug festzuhalten. An der Stelle machte sie eine ausgiebige Pause, sodass die Stille im Raum immer dichter wurde. Dann wandte sie sich noch einmal an Herrn Fari, jetzt endgültig, mit einer Gnadenlosigkeit, als dürfte vom Feuer der Hölle nur jemand reden, der zuvor darin umgekommen war. Wollen Sie also sagen, dass nichts davon wahr ist? Natürlich ist es wahr. Aber Sie haben es nicht mit eigenen Augen gesehen. Ich habe es nicht mit eigenen Augen gesehen, sagte er. Es ist aber trotzdem geschehen und geschieht weiter, während wir hier Daumen drehen. Er warf Natascha einen hilflosen Blick zu. Wenn allein das geschehen würde, was ich sehe, bräuchte ich nur die Augen zu schließen und es gäbe kein Unheil mehr auf der Welt. Es half kaum, dass Natascha beteuerte, alles, was Herr Fari nicht selbst erlebt habe, hätten andere erlebt. Es sei nichts nur ausgedacht oder an den Haaren herbeigezogen. Er saß am Ende da als jemand, der etwas bezeugen wollte, das er nicht bezeugen konnte und musste sich zu guter Letzt auch noch mit der Frage auseinandersetzen, ob er eine Pistole habe. Nein, sagte er, natürlich nicht. Wünschten Sie, Sie hätten eine? Er schien einen Augenblick zu zögern. Was sollte ich mit einer Pistole, sagte er dann, den Blick auf seine Hände gerichtet. Ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Auch Nataschas Plädoyer für die Kraft der Fiktion machte nichts besser, weil mit jedem Satz nur klarer wurde, dass genau in der Fiktionalisierung das Problem lag und von Kraft keine Rede sein konnte. Schließlich fragte eine andere Frau dann noch, warum sie die Geschichte erzähle, warum nicht Herr Fari selbst? Und Natascha fiel lange nichts anderes ein, als zu sagen, das sei ihre gemeinsame Entscheidung gewesen. Dann setzte sie noch das wenig überzeugende Argument hinzu, sie sei als Schriftstellerin nun einmal zuständig und könne sich beim besten Willen nicht dafür entschuldigen, dass sie sich ihrer Aufgabe stellte. Ich war, wie gesagt, nicht häufig auf solchen Veranstaltungen gewesen, aber noch während Natascha sich mehr und mehr in ihren Ausführungen verhedderte, wusste ich, was kommen musste und genauso kam es natürlich auch. Ein Mann erhob sich, einer dieser eher schüchternen Zeitgenossen, die irgendwann öffentlich zu reden lernen und dann nie mehr damit aufhören wollen. Unter sichtlicher Zustimmung aller wandte er sich an Herrn Fari und sprach wie nach einem vorliegenden Drehbuch. Warum erzählen Sie nicht jetzt von sich selbst, sagte er. Am schönsten wäre es, Sie könnten vorher eine kleine Kostprobe in Ihrer Sprache geben. Allein dafür bekam er Applaus und was danach geschah, hätte ich gern noch einmal auf Video gesehen, weil ich natürlich keinen Beweis hatte, mir aber trotzdem sicher war, dass ich mich in meiner Einschätzung nicht täuschte. Denn Herr Fari sprang regelrecht aus seinem Sessel, trat ganz vor an den Bühnenrand und sprach zuerst den Mann an, der ihn aufgefordert hatte und gleich darauf die beiden Sprecherinnen vor ihm, alles auf Arabisch und ich brauchte keine Silbe zu verstehen und konnte mir doch kaum verhehlen, dass er sie entweder beschimpfte oder ihnen jedenfalls etwas auf den Kopf zusagte, dass er niemals gewagt hätte, wenn sie die Sprache gekonnt hätten. Er senkte seine Stimme, stieß drei oder vier Worte hervor, machte eine lange Pause, dann wieder drei oder vier Worte und trieb sich so von einem Satz zum nächsten. Ich sah mich um Aber außer dem Kommissar, der sich in einer der hinteren Reihen ruckartig aufsetzte und von einem Augenblick auf den anderen alarmiert war, wirkte niemand weiter beunruhigt. Und wenn Natascha es gewesen sein sollte, verbarg sie es. Sie saß mit einem leicht abwesenden Ausdruck da und wartete darauf, dass Herr Fahri seine eigenen Worte übersetzte, was er dann auch gleich tat. Sein Deutsch war in den vergangenen Wochen besser geworden, aber er schien keinen Ehrgeiz zu haben, den Akzent abzulegen, schien sogar stolz auf ihn zu sein. Er sagte, er habe die Atmosphäre eines Morgens vor dem Krieg in Damaskus beschrieben, habe erzählt, wie es gewesen sei, mit seiner Frau und den Kindern aufzustehen, für sie Frühstück zu machen, ihnen zuzuschauen, wie sie aus dem Haus gingen, nicht anders als Kinder an jedem anderen Ort auf der Welt, und wollte dabei nicht aufhören zu lächeln. Haben Sie Kinder? Wandte er sich am Ende noch einmal an die Frau, die ihn kritisiert hatte, ohne sie wirklich anzusehen. Wenn Sie Kinder haben, wissen Sie, wovon ich rede.
Vielen Dank, Herr Strein. Ich habe immer gedacht, es gibt in diesem Text nur eine Bewegung, und das ist die wichtige, die eigentlich eine uralte literaturtheoretische Diskussion ist, nämlich die zwischen Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Ob das nun tatsächlich erlebt worden ist oder nicht, wahrhaftig könnte es ja sein, und damit wäre es dann beglaubigt, auch das versucht ja Herr Fahri auch zu sagen, es ist alles so geschehen, es ist nur ihm nicht so geschehen. Aber beim Hören habe ich eben gedacht, es gibt noch eine zweite Bewegung, denn er wird von einem Opfer in der Erzählung als Flüchtling zu einem Täter. Plötzlich scheint er jedenfalls den Verdacht zu erregen, er könnte ein Täter sein, indem er die Leute beschimpft. Das passiert übrigens öfter, dass es so eine gegenläufige Bewegung gibt in diesem Roman, wo jemand aus einer Rolle in die andere fällt oder zu fallen scheint, und der Verdacht, den man als Leser hat, der richtet sich sofort gegen diese Person.
Das ist für mich eine psychologisch ganz natürliche Bewegung. Also er sitzt da vor dem Publikum, bekommt seine Zuschreibungen, hat sich selbst Zuschreibungen gegeben, gemeinsam mit Natascha, und sagt jetzt möglicherweise auf Arabisch, wir wissen es ja nicht, im Grunde, was wisst ihr eigentlich von mir? Ihr wisst gar nichts. Das ist dieser durchaus auch aggressive Gestus gegen diese Bevormundung und Bemutterung eines vermeintlichen Wissens. Und möglicherweise wissen die Anwesenden ja auf geradezu erschreckende Weise nichts über ihn. Weil möglicherweise hat er in Syrien, damit wird gespielt, eine ganz andere Vergangenheit, als er angibt.
Und im Grunde genommen ist es ja keine Gegenströmung, die da entsteht, sondern es tritt etwas ein, was im wirklichen Leben mit Geflüchteten und Verwaltung tatsächlich tagtäglich tausendfach eingetreten ist. Zwei zentrale Fragen. Stimmt das mit den Fluchtursachen? War es denn so schlimm? Muss man da weggehen? Und das benutzt ja gerade die Rechte hier in Europa zu sagen, die hätten sich ja nur hinstellen müssen, hätten nur nicht gehen müssen. Wir würden ja auch für unsere Nation kämpfen. Und die zweite Frage ist, stimmt dein Narrativ, stimmt deine Erzählung? Mhm. Und jetzt wissen wir, wenn wir vernünftig nachdenken, dass es bei Flucht nicht um Wahrheit geht, sondern um Überleben. Und dass die Begegnung der Geflüchteten an verschiedenen Landesgrenzen mit verschiedenen Schlepperorganisationen nicht bedeutet, die Wahrheit zu sagen, sondern den nächsten Schritt zu überleben. Ich muss eine Geschichte erzählen, damit ich hier bleiben darf. Im Grunde ist es Überlebensliteratur. Und dieses wird jetzt im Grunde genommen ja in dieser Szene im Buch doppelt thematisiert, ja, als die Frage nach der Wahrheit als Flüchtlinge, Geflüchtete, und die andere Frage, ob Literatur, Kunst, Kultur sozusagen verdichten darf, Situationen herstellen darf, um sie erfahrbar, erlebbar zu machen und um Gesellschaften Entscheidungsmöglichkeiten an die Hand zu geben.
Aber in der Situation ist ja interessant, dass natürlich eine Vertreterin von Norbert Strein dort sitzt, eine Natascha, eine Schriftstellerin, die einen Text geschrieben hat zusammen mit Bassan Fahi. Und dann frage ich mich, liegt denn das Scheitern des Gesprächs über den Text oder liegt der fehlende Glaube an diesen Text daran, dass dort zwei Autoren sitzen, wie Sie sagen, nämlich Bassam Fahi und Natascha Fahrländer? Oder liegt es daran, dass die Literatur, die entstanden ist in der gemeinsamen Arbeit, nicht so gut ist, dass sie überzeugt?
Das habe ich so nicht gedacht, aber vielleicht bedeutet die Anwesenheit von Natascha tatsächlich eine Schwächung der Geschichte von Herrn Fahri, dass seine Geschichte alle Male stärker wäre, wenn er sie nur so erzählen würde, wie er sie erzählen kann. Und wenn er das nicht gewissermaßen, was man sich im Hintergrund vorstellen muss, in einem literarisch angeleiteten Schreiben macht.
Sie zerstört die erwartende Authentizität.
Mhm. Ja.
Ja. Die wird erwartet, und wenn die sozusagen gelungen wäre, möglicherweise eben weniger literarisch gelungen wäre, als sozusagen biografisch oder situativ gelungen wäre, dann tritt die Situation nicht auf. Aber jetzt spielt im Grunde genommen Natascha mit unter Zuhilfenahme der Literatur die Rolle einer Hilfsorganisation. Ja.
In der Reihe Literatur trifft Wissenschaft unterhielten sich der Schriftsteller Norbert Strein und der Migrationsforscher Wolfgang Kaschuba über Streins Roman Die kommenden Jahre. Das von Jörg Plath moderierte Gespräch fand am 4.12. im Literaturhaus Berlin statt und wurde von Stefan Haberfeld und Uwe Lauschke aufgezeichnet.